Hallo und herzlich willkommen zurück bei Auf Messerschneide. Mein Name ist Julia Riemenschneider und mir gegenüber rappt gerade mein Bruder ordentlich ab.
Hallo, ich bin der Felix.
Und wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu der 48. Folge. Wir sind schon fast 2,50 angekommen. Aber heute erstmal, wir sind beide Ärzte aus Leidenschaft. Aber es gibt auch wieder einiges, über das wir reden müssen. Deswegen haben wir uns hier bei Felix im Bessunger Podcast-Studio getroffen.
Das hätte ich nicht besser sagen können, liebe Julia. Und ich glaube, ich habe das erste Mal nicht meinen Nachnamen gesagt. Also ich heiße auch noch Riemenschneider. Es hat sich nichts geändert. Starten wir doch mal direkt rein, würde ich sagen, liebe Julia, mit unserem beliebten Feedback-Hinweis-Blog. Zur Antibiotika-Folge, glaube ich, gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen. Aber was mir noch aufgefallen ist oder was mir in meinen Feed gespült wurde, war der liebe Kollege Jan Böhmermann hat auch nochmal eine Folge zu den Medfluencern gemacht. Hat sich, glaube ich, inspiriert gefühlt von unserer Folge. Vor 2 Folgen war das ja. Und das ist, glaube ich, noch eine ganz gute Ergänzung. Also wer es noch nicht gesehen hat, kann es in der ZDF-Mediathek sich gerne mal anschauen. Außerdem, Julia hat es ja gerade schon angesprochen, im Bessunger Podcast-Studio hatten wir mal wieder Besuch und zwar von dem lokalen Blatt, dem Darmstädter Echo, der lokalen Zeitung hier aus dem schönen Darmstadt. Und da haben wir ein nettes Interview geführt, was ihr auch noch online finden könnt. Ging ganz allgemein, glaube ich, um den Podcast und hatte jetzt keinen besonderen Anlass. Vielleicht am ehesten noch unser fast jetzt 2-jähriges Jubiläum, würde ich sagen. Und das fand ich sehr schön und auch ein tolles Bild von uns, was da den Weg in die Zeitung gefunden hat. Und ja, da an der Stelle nochmal vielen lieben Dank für den Besuch, würde ich sagen. Oder Julia?
Auf jeden Fall und vor allem auch herzlich willkommen vielleicht für den einen oder anderen, den es heute das erste Mal zu uns verschlagen hat in dem Podcast.
Ja, hallo, ihr da draußen oder du da draußen, wenn ich du sagen darf.
Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der dabei ist und haben erst nochmal ein paar News, bevor wir in unseren Hauptteil einsteigen. Und zwar, wir haben ja schon häufiger darauf hingewiesen, dass wir eigentlich ganz gerne etwas mehr Informationsmaterial von euch sammeln würden zum Thema elektronische Patientenakte. Doch jetzt gibt es Neuigkeiten, dass sich der Start verzögert und es nicht wie erwartet zum 1. April losgehen wird. Das ist natürlich sehr, sehr traurig. Als Begründung gibt es eigentlich nicht viel Neues. Es waren ja schon länger Sicherheitslücken aufgefallen bei der dafür benötigten Software und ja, um das vollumfänglich beheben zu können, dauert es wohl doch etwas länger. Ja, witziger Fact dazu, gerade heute habe ich noch mit einer Patientin darüber gesprochen.
Ja.
Und ich glaube, das war auch die erste Person, weil vorher viel, viel Negatives immer nur darüber gehört und wie aufwendig das für die Praxen ist, das einzuführen. Und diese Patientin war sehr traurig, weil sie doch endlich mal ihre ganzen Papiersachen
abschaffen konnte, verbrennen.
Ja.
Ja, aber es, glaube ich, die Sicherheitsmängel sind einfach noch zu groß und deswegen müssen wir leider auch unsere EPA-Aktion auf unbestimmte Weise nach hinten verschieben. Ich habe leider keinen elektronischen Einspieler, aber ja, da ihr euch jetzt, da es jetzt noch nicht so viel Rückmeldung gegeben hat, ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Von daher. Naja, gut. Was allerdings schlimm ist, sind mal wieder die roten Zahlen, die die gesetzlichen Krankenkassen veröffentlicht haben und zwar am 7.3. Und zwar haben sie im letzten Jahr mal wieder geschafft, ein paar Milliarden Minus zu machen und zwar insgesamt 6,2. Schuld seien hier aber, also nicht nur wegen der Inflation, sondern auch die gestiegenen Ausgaben, hatte der Kollege Lauterbach, der noch aktuelle Gesundheitsminister und vielleicht auch wieder bald Gesundheitsminister gesagt und weiter. Sie sind auch darauf zurückzuführen, dass in der vergangenen Legislaturperiode versäumt wurde, das Gesundheitssystem zu modernisieren und die Strukturen für die Zukunft fit zu machen. Man müsse hier mehr Steuermittel in die Hand nehmen. Beim Sondervermögen habe ich ist jetzt nicht aufgetaucht, die Krankenhausreform oder die Gesundheitsreform, aber es bleibt spannend, ob das jetzt in der nächsten Legislaturperiode gelingen kann. Wir drücken dem Herrn Lauterbach hier auf jeden Fall die Daumen und hoffen auf weniger Defizite in der Zukunft.
So nämlich. Dann kann der Herr Lauterbach ja schon mal in die Arbeit gehen, während wir nun mit der richtigen Folge einsteigen. Vorab müssen wir mal wieder eine Triggerwarnung aussprechen, denn die heutige Folge handelt vom Thema Sterbebegleitung, Suizid und auch assistierten Suizid. Wenn du aktiv davon betroffen bist oder auch Angehörige hast, die vielleicht sich in einer solchen Lage befinden und nach Hilfe suchst, haben wir Hilfsangebote bei uns auch nochmal in der Folgenbeschreibung verlinkt und solltest dir in dem Fall vielleicht diese Folge auch besser nicht unbedingt anhören.
Genau, also Leute, passt auf euch auf oder nehmt einen Freund oder Freundin dazu.
Ja, wir wollen heute einmal die problematische Handhabung eben des Themas des assistierten Suizids erläutern. Und vorab aber auch mal ein vielleicht doch etwas unbekanntes Feld der Medizin näher beleuchten, vielleicht auch eins, das mit eher mehreren Mythen auch noch behaftet ist, und haben auch noch am Ende der Folge ein super Interview geführt mit einer Palliativmedizinerin hier aus Darmstadt. Da wollen wir aber nicht zu viel vorwegnehmen.
Bleibt auf jeden Fall dran.
Bleibt auf jeden Fall dran, es lohnt sich. Und genau, dann steigen wir vielleicht erstmal damit ein, was überhaupt Palliativmedizin ist.
Vielen Dank. Also, wir schauen uns jetzt die Palliativmedizin mal etwas genauer an. Abgeleitet, und das kann ich euch als alter Lateiner sagen, wird es vom lateinischen Wort Pallium. Und das bedeutet am Ende des Tages umhüllen. Und genau das will nämlich die Palliativversorgung auch für Menschen, die sich in einem sterbenden Prozess befinden, aufgrund einer chronischen Erkrankung zum Beispiel, und sie sozusagen vor unerträglichem Leid schützen. Dieses Ummanteln kann natürlich keiner alleine leisten, deswegen sollten hier im besten Falle Arztpraxen, Pflege, Hospizdienste, Psychologen, Sozialarbeiter, Seelsorger, Physiotherapeuten und natürlich auch andere Beteiligte, wie zum Beispiel auch die Angehörigen, Hand in Hand arbeiten. Um jetzt noch mal ein bisschen genauer auf die Definition einzugehen, haben wir natürlich auch noch mal im Shy Ramble nachgeguckt. Das liest uns immer die Julia vor. Heute habe ich die Ehre. Und zwar steht da, es handelt oder Teilgebiet der Medizin mit umfassendem. Ich kann mich genauso gut verlesen wie Julia, das schneide ich nicht raus. Also, Teilgebiet der Medizin mit umfassendem Konzept zur multiprofessionellen, aktiven, ganzheitlichen Behandlung und Begleitung von Patienten bei inkurabler, weit fortgeschrittener und progredienter, schwerer Erkrankung. Oberste Priorität ist, unter Einbeziehung des psychosozialen Umfelds die bestmögliche Lebensqualität zu erreichen und sicherzustellen. Also ich denke, da kann man ja auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Es geht am Ende um die bestmögliche Lebensqualität.
Damit ein Arzt oder eine Ärztin eine so, ja, dann doch sehr komplexe Medizin ausführen kann, braucht man eine spezielle Zusatzbezeichnung. Und da nur mal kurz angeschnitten, handelt es sich um eine Weiterbildung, die man nur als Facharzt für zum Beispiel Anästhesie, innere Medizin, aber auch für chirurgische Fächer erlangen kann. Und die dauert dann auch mehrere Monate bis Jahre, weil man dann einen sehr komplexen Weiterbildungskatalog erfüllen muss mit einer Prüfung am Schluss, die einem dann zu der Ausübung der Palliativmedizin berechtigt. Palliativmedizin oder besser gesagt palliativmedizinische Versorgung kann in ganz vielen verschiedenen Gebieten erfolgen. Es kann zu Hause sein, es kann in stationären Pflegeeinrichtungen sein, in Krankenhäusern. Und was dabei aber vielleicht ganz interessant ist zu wissen, ist, dass die stationäre palliative Behandlung relativ neu ist. Die gibt es tatsächlich erst seit 1983 und wurde hier in Deutschland erstmals in Köln etabliert. Da gab es dann die allererste Palliativstation, die dort eingerichtet wurde, wobei wir uns dann mittlerweile sehr weiterentwickelt haben und es mittlerweile mehrere hundert deutschlandweit gibt.
Ja, die Palliativmedizin ist nur 9 Jahre älter als ich. 8 Jahre älter als ich.
Jetzt kann jeder nochmal nachrechnen, wie alt Felix wirklich ist.
1983 bin ich nicht geboren, sondern die Palliativmedizin.
Sehr schön. Zumindest die stationäre Versorgung. Ja. Zum Stichwort zu Hause vielleicht nochmal ganz kurz. Hier kann zum Beispiel aus einem stationären Aufenthalt eine solche Versorgung veranlasst werden, aber es kann auch zum Beispiel der Hausarzt oder die Hausärztin indizieren. Und dann spricht man häufig auch von diesem sogenannten SAPV-Team oder kürzer auch APV-Team. Das sind spezialisierte ambulante Palliativversorgungen, die dann indiziert werden und beinhalten immer, dass die vor allem eine ärztliche Zuständigkeit hat, aber dass auch pflegerische Maßnahmen dann ergriffen werden. Und genau, APV oder SAPV, das sind einfach verschiedene Qualitätsstufen, die man da unterteilen kann.
Und das wusste ich zum Beispiel auch nicht vor der Folge, da habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt, was das bedeutet.
Aber du hast es doch sicherlich schon mal angeordnet.
Ja, ich habe es angeordnet und auch schon häufiger gelesen. Wie wichtig die verschiedenen Möglichkeiten sind dieser palliativmedizinischen Versorgung, wird klar, wenn wir uns mal eine Umfrage anschauen, bei der die Menschen gefragt wurden, wo sie sich denn im Prozess des Sterbens befinden möchten, beziehungsweise wo sie sich dann in der Realität aufhalten. Und zwar sind es Zahlen, die wir jetzt aus dem Jahr 2017 haben, also nicht mehr ganz aktuell, aber die wurden erhoben von der Deutschen Hospiz- und Palliativverband, und die haben gezeigt, dass Wunsch und Wirklichkeit, also wieder Expectation versus Reality, auch in dem Fall wieder weit auseinander liegen. Und zwar die Menschen möchten natürlich, das war klar, zu Hause sterben zu 58% und tun es aber tatsächlich zu 58% im Krankenhaus. Ne? Und nur 4% der Menschen möchten natürlich auch im Krankenhaus sterben. Aber daran sieht man schon mal, wie krass dieser Shift ist von Menschen, die eigentlich in einem stationären Setting sterben, versus wie viele überhaupt sich in einem Krankenhaus, sage ich mal, das wünschen, in einem Krankenhaus zu sterben am Ende des Tages. In der Mitte liegen natürlich noch die Pflegeheime, die auch nochmal am Ende des Tages 19% der Todesfälle abdecken. Das heißt, wir kommen da ungefähr mit den Krankenhaus- und Hospizeinrichtungen auf knapp 80% und nur wirklich 20-25% sterben auch zu Hause.
Mhm.
Also das finde ich ist schon nochmal ein großer Unterschied,
ja,
was auch wieder die Erwartung und die Realität anbelangt und weswegen das absolut sinnvoll natürlich auch ist, sich mal die Palliativmedizin hier nochmal ein bisschen genauer anzuschauen.
Vor allem, wenn man sich nochmal ins Gedächtnis ruft, dass die palliative Medizin ja eine Betreuung ist von chronisch Kranken oder von Menschen mit Erkrankungen, die vielleicht
ja
irgendwann mal zum Tode führen können, zeigt das mal wieder, wie wichtig es ist, auch rechtzeitig einfach die Menschen dort abzuholen, egal in welcher Krankheitsphase man sich gerade befindet. Weil man kann da ja zum Beispiel unterscheiden auch, dass jemand noch in der Rehabilitation ist, ne? Also dass man sich vielleicht, dass man halt schon erkrankt ist an einer chronischen Erkrankung, wie zum Beispiel Multiple Sklerose, oder dass man eine Krebsart hat, wie Lungenkrebs zum Beispiel, die aber jetzt nicht unbedingt in diesem Jahr oder im nächsten Jahr, sondern in 10 Jahren tödlich verläuft. Und aber Menschen natürlich auch Lebensqualität schenken will, ne? Das heißt, sie immer wieder aufbaut, wie gesagt, in dieser Rehabilitationsphase, dass man aber früh genug sagt, okay, wenn sich die Krankheit auch verschlechtert, wir sind da, wir kümmern uns um euch und wir können dann in diesem Fall zum Beispiel vor allem auch Symptome lindern, ne? Oder die Mobilität, die es vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch gibt, erhalten, ne? Durch Physiotherapie zum Beispiel, wenn man wieder interdisziplinär denkt. Und ich glaube, das erklärt Felix jetzt nochmal, das ist sehr interessant auch, wie dass es bei Palliativmedizin nicht nur um Schmerzlinderung geht, dass es sonst auch noch ganz viele andere Symptome gibt, die sich bei chronischen Erkrankungen zum Beispiel überschneiden, bei denen man gute medizinische Maßnahmen ergreifen kann, um Lebensqualität einfach auch zu schenken in den einzelnen Situationen.
Das stimmt. Und hier schauen wir uns nämlich mal Daten der HOPE-Studie von 2015 an. Und zwar, wie du ja gerade schon gedacht hat oder gesagt hat, denken ja viele Leute dann gerade bei chronischen Erkrankungen wie Krebs und so weiter immer an Schmerzen an erster Stelle, aber das kommt tatsächlich nur an vierter Stelle und zwar der Anteil der Menschen, die das angegeben haben, lag dann nur bei 50%, knapp bei 49,5%. An der ersten Stelle lag allerdings die ganz allgemeine Schwäche, also einfach Schwächegefühl aufgrund von einer zehrenden Erkrankung und zwar haben das über 80% der PatientInnen angegeben, gefolgt von Appetitmangel, was mir jetzt auch nicht so bewusst war, aber was natürlich total logisch ist, wenn man auch vielleicht Chemo oder sowas bekommt, dass man auch allein durch die Chemotherapie natürlich auch dann schwieriger vielleicht Nahrung zu sich nehmen kann und der Müdigkeit. Auch das ist, glaube ich, ein Symptom, was total unterschätzt wird. Man sieht es ja ganz oft im Krankenhaus, gerade ich jetzt in der Alterstraumatologie, dann liegen die Leute immer im Bett und schlafen. Und man denkt so, ja, dann lasse doch schlafen. Aber es ist natürlich auch ein Prozess, sage ich mal, der sehr belastend sein kann, wenn du gar nicht mehr die Kraft hast, vielleicht am Leben teilzunehmen. Und da kann dir die Palliativmedizin auf jeden Fall helfen. Andere Symptome, die ich jetzt einfach nochmal nennen möchte, sind dann zum Beispiel Anspannung, Luftnot, Angst, was auch, glaube ich, sehr belastend ist. Und Verstopfung, Depressivität, Übelkeit, Desorientiertheit und Erbrechen.
Ja, und ich glaube, gerade auch bei dem Thema Angst oder Depressivität, ne, ist dann auch nochmal hervorzuheben, dass natürlich ein Teil natürlich die medizinische Therapie ist, die man ergreifen kann, aber zur anderen Seite, auf der anderen Seite natürlich dann auch wichtig ist, zum Beispiel in einem stationären Setting auch an der mentalen Gesundheit wieder zu arbeiten. Ne. Ja, was ich auch noch einen guten Side-Fact fand, tatsächlich im Bezug auf die Therapie von bestimmten Symptomen, wie zum Beispiel auch Appetitlosigkeit, ist, dass die Legalisierung von Cannabis in der Palliativmedizin bereits schon 2017 erfolgte und man schon seit 2017 Cannabis verordnen kann durch Ärzte oder Ärztin. Ja, so viel dazu. Und was auch immer wieder betont wird, was glaube ich auch ganz, ganz wichtig ist, auch in diesem Setting, dass man da natürlich auch mal wieder früh genug dran erinnert wird, wenn man doch leider Gottes unter einer schwerwiegenden Erkrankung leidet, dass man auch früh genug an die Patientenverfügung oder auch an die Vorsorgevollmacht denkt und Betreuungsverfügung zum Beispiel auch einrichtet, dass man halt vor allem auch Angehörige mit ins Boot holt, um den Weg gemeinsam zu bestreiten.
Wer da sich noch genauer informieren will, gern nochmal bei Folge 38 reinhören.
Was, Felix? Ah, nee, hast verlinkt, okay.
Im Betreuungsrecht, ich dachte, ich muss immer auswendig nachgucken. Okay. Nein, ich weiß es doch nicht auswendig. So, Ich glaube, es gibt aber noch Begrifflichkeiten, die wir noch mal ein bisschen weiter auseinander klavusern müssen. Und zwar, was ja häufig in einem Atemzug, sage ich mal, genannt wird oder ganz häufig zusammen, ist ja Palliativmedizin bzw. palliative Pflege und Hospiz. Was hast du denn dazu gefunden, Julia?
Genau, ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass man das einmal von der Begrifflichkeit trennt und dazu einmal, das Hospiz ist nicht gleichzustellen mit der Palliativmedizin oder auch einer Palliativstation, sondern bei dem Hospiz handelt es sich dann tatsächlich um die letzte Lebensphase des Menschen, bei dem eine Betreuung erfolgt, zum Beispiel ambulant, aber auch in speziellen Hospizeinrichtungen. Und hier ist der Fokus tatsächlich nicht auf einer ärztlichen Behandlung, sondern das sind ganz häufig tatsächlich freiwillige und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die zum Beispiel auch alleinstehende Menschen unterstützen oder Menschen, die intensivierte Betreuung eben brauchen in den letzten Lebenstagen oder Lebenswochen und wo man auf jeden Fall dort auch unterstützend tätig sein kann. Ne? Also, weil ich glaube, viele haben immer die Befürchtung, ne, wenn man das Wort Palliativ oder Palliation in den Mund nimmt, denkt man mal gleich so, okay, ich sterbe jetzt.
Ja.
Aber wie gesagt, Hospiz, letzte Lebensphase, Palliativ, da ist kein zeitlicher Rahmen.
Genau.
Gesteckt.
Da haben wir auch wieder viel dazugelernt. Was ich da auch noch ganz interessant fand, war, dass gerade bei der Hospizarbeit auch ganz viel durch Ehrenamtliche geleistet wird, durch ehrenamtliche Helfer. Und ich finde das auch nochmal was man an der Stelle herausstellen kann, dass viel, was sich jetzt auch um diesen Sterbeprozess dreht, total abhängig ist von ehrenamtlichen HelferInnen. Und das ist natürlich was man, glaube ich, nicht hoch genug einschätzen kann.
Honorieren muss man sowieso.
Was das auch für eine mentale Belastung natürlich mit sich bringt. Also an dieser Stelle vielen Dank.
So, jetzt sind wir eigentlich bei dem heiklen Thema dieser Folge angekommen, nämlich dem Thema Sterbehilfe versus assistierter Suizid. Vorab doch mal eine Begriffserklärung. Die aktive Sterbehilfe, zum Beispiel die Applikation von Medikamenten durch andere, die unmittelbar zum Todeseintritt führen, die ist verboten für Ärztinnen und Ärzte und natürlich auch für alle anderen Menschen. Und ist nach § 216 StGB unter Strafe gestellt. Aktuell theoretisch erlaubt ist die Beihilfe zum Suizid oder der assistierte Suizid. Das ist, wenn zum Beispiel ein Arzt oder eine Ärztin bei der Vorbereitung und der Durchführung einer eigenverantwortlichen Selbsttötung unterstützen, zum Beispiel durch die Verschaffung von speziellen Medikamenten, die dann eben zum Tode führen. Was in Bezug auf die Gesetzeslage aktuell sehr problematisch ist, erklären wir gleich. Vorab vielleicht einmal noch ein paar Zahlen dazu, wie oft denn eigentlich dann dieser theoretisch erlaubte assistierte Suizid in Deutschland durchgeführt wird.
Genau, hier gibt es Zahlen aus dem Jahr 2023 und die haben gezeigt, dass am Ende des Tages ungefähr 400 Menschen das offiziell diese Suizidassistenz in Anspruch genommen haben. Mal im Vergleich dazu, im gleichen Jahr waren es in der Schweiz 1250 Menschen, die bei diesem Verein Exit, den man ja auch vielleicht schon mal in den Medien gehört hat, Mitglied waren und da halt auch einen assistierten Suizid durchgeführt haben. Aber was man auch sieht, wenn man sich die Zahlen von 2024 anguckt, dass es einen steigenden Bedarf oder steigende Fälle in Deutschland gibt. Und zwar waren es 2024 schon 600 Fälle, was ja im Endeffekt 50% mehr sind. Und zwar waren die über diese Deutsche Gesellschaft des humanen Sterbens registriert. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich nochmal deutlich höher und zwar ist das Problem hier ein bisschen, dass das natürlich nicht gut erfasst werden kann, weil also gibt es einfach keine separate Statistik und die fallen dann am Ende die Menschen, die das in Anspruch oder die das machen und es nicht offiziell registriert ist, unter Suizid.
Ja, ich finde, wenn man sich dann eben das Gesetz dazu anguckt, weil was mich sehr verwundert hat einfach bei dieser Folge ist auch, es gibt ja den assistierten Suizid.
Ja.
Ne? Also, und man wird ja häufig auch mal drauf angesprochen im Krankenhaus, so, ja, gibt es nicht die Möglichkeit, dass sie mir eine Spritze besorgen oder eine Infusion legen oder whatever. Aber ich finde, das ist irgendwie trotzdem so ein Tabuthema. Darüber spricht man hier in Deutschland nicht und man weiß, okay, in der Schweiz geht es irgendwie, aber hier, ne? Und es gibt ja anscheinend mindestens 400 Fälle, wo dies durchgeführt wurde und Menschen ja auch nicht unter Strafe gestellt wurden. Jetzt, wenn man sich das Gesetz anguckt, wie es jetzt in der aktuellen Fassung von 220 oder 2020, man weiß es nicht genau.
2020
vorliegt, ne, das ist der Paragraph 217 StGB, steht tatsächlich aktuell nur die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe. Ne? Da heißt es nämlich, wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit der Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. So.
Ja.
Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst nicht geschäftsmäßig handelt und entweder Angehörige, dessen Absatz 1 genannten, anderen ist oder diesem nahesteht. Ja. Gut. That's it. Ne? Und es gab als kleine Podcast-Empfehlung sonst vielleicht auch, ne, der nannte sich Justitias Wille, genau einen Fall eines Arztes, der letztendlich auch verurteilt wurde, der einer depressiv kranken Patientin dabei geholfen hatte, sich selbst umzubringen und letztendlich dann zur Verantwortung gezogen wurde, weil man eben nicht nachvollziehen konnte, ob das jetzt eben frei verantwortlich war, ne, oder ob das dann eben als Symptom der Depression zu deuten war, dieser Sterbewunsch. Ne?
Ja.
Und das ist letztendlich so dieser Casus Knactus, der halt gesetzlich einfach nicht geregelt ist, ne? Dass wenn man halt sagen könnte, okay, wir haben hier eine definitive Gesetzesgrundlage, auf die man sich berufen kann und sagen kann, okay, ich kann ja nachweisen offensichtlich, weil wir das und das gemacht haben, dass das eine frei verantwortliche
Entscheidung ist,
dass es dann straffrei ist. Ne? Das ist halt genau. Hier und das Tückische, muss man sagen.
Und es darf nicht geschäftsmäßig sein.
Genau, geschäftsmäßig, das finden wir auch gut.
Ja. Da fragt man sich ja dann, was hat man aktuell für Möglichkeiten, beziehungsweise es gibt ja einen Verein anscheinend in Deutschland, der das ja anbietet.
Ja.
Und das hat man ja, haben wir uns ja auch mal angeschaut, und zwar wenn man, das ist die Deutsche Gesellschaft für humanitäre Sterbehilfe, die nimmt auch Leute auf, aber die hat halt gewisse Voraussetzungen, um sich quasi im Rahmen der aktuell geltenden Gesetze so ein bisschen da durchzumanövrieren, sage ich jetzt mal. Und zwar, das eine ist, dass man mindestens 6 Monate Mitglied sein muss. Man muss das schriftlich beantragen. Also das ist ja auch erstmal ein Akt, den man durchführen muss.
Mhm.
Dann gibt es ein Gespräch mit einem Juristen oder einer Juristin und ein zweites Gespräch nochmal mit einem Arzt mit der Frage nach eben dieser freien Verantwortlichkeit, nach der Freiverantwortlichkeit, also dem freien Willen. Und die müssen auch noch in einem gewissen zeitlichen Abstand voneinander liegen. Und das ist auch was dann nochmal kritisiert wird. Dann ist es so, dass das auch noch relativ teuer ist, nämlich die Vorbereitung und die Durchführung für diesen assistierten Suizid kostet 4.000 Euro für Einzelpersonen und 6.000 Euro für Paare. Und was halt auch nochmal dazu gesagt werden muss, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, die Gesellschaft vermittelt ja nur die zugehörigen MedizinerInnen, die dann die Mittel zur Verfügung stellen. Die machen das ja auch nicht selbst in dem Sinne.
Genau, ne? Wobei man da halt auch sagen muss, also rein theoretisch ist sogar das ja eigentlich unter Strafe gestellt. Ne?
Ja gut, kommt drauf an, ob der Arzt für die Vermittlung Geld bekommt. Also am Ende macht sich ja der Arzt strafbar, wenn er von dem Verein Geld annehmen würde. Wir reden jetzt hier ganz hypothetisch in einem Brainstorming-Satz. Das haben wir jetzt nicht so nachrecherchiert, ob das so ist. Aber dann wäre das natürlich doch strafbar, gerade da. Also,
ich glaube, der Kniff ist dann halt auch dahinter, dass dieses 4.000 Euro oder 6.000 Euro für Paare halt nicht als quasi Entlohnung genutzt wird von diesem Verein, sondern das auf so ein Spendenkonto dann auch wiederum gebracht wird. Das wird auch nochmal in einem Artikel, ich glaube vom SWR war es gewesen, ganz gut erläutert. Können wir auch nochmal verlinken, vom Deutschlandfunk war das.
Ja.
Und da wird man, also es ist alles, wie gesagt, sehr, sehr schwammig, sehr, sehr vage. Es ist vor allem auch eine riesige Hürde, muss man sagen, für jemanden, der vielleicht auch gar nicht mehr so viel Zeit hat und dass wir ihn selbst einfach der würdevollste Tod ist. Einfach schwierig. Ne?
Genau. Aber ich glaube, bevor wir uns jetzt nochmal angucken, was man besser machen könnte in der aktuellen Situation, sollten wir nochmal unsere Interviewpartnerin für die heutige Folge reinholen, oder Julia?
Ich glaube auch.
So, dann heiße ich ganz herzlich heute zum Interview bei uns im Podcast willkommen Katrin Schmotz-Kühn, ihres Zeichens Oberärztin in der Palliativmedizin im Elisabethenstift in Darmstadt und Oberärztin auch in der geriatrischen Klinik im Elisabethenstift. Und sie heißt uns heute willkommen in ihrem Büro. Tatsächlich eine Folge, ein Interview, was wir im Krankenhaus aufnehmen. Und
hallo,
herzlich willkommen. Willkommen.
Ja. Freut mich, dass ihr da seid. Ich freue mich über das Interesse von euch an der Palliativmedizin.
Ja, danke, dass wir hier sein dürfen und auch schon eure Palliativstation bewundern durften. Die hat wirklich einen ganz anderen Eindruck nochmal gemacht als so die Krankenhausstationen, die man sonst so, glaube ich, üblicherweise auch kennt. Viel heller, viel einladender auch, muss man sagen. Ein schöner gemeinschaftlicher Bereich, glaube ich, wo man dann auch nochmal die Zeit verbringen mag auch, muss man sagen, im Krankenhaus.
Viel kleiner, viel ruhiger. Es ist eine Welt für sich.
Das glaube ich, ja. Das glaube ich. Was uns als allererstes interessieren würde, wie bist du zur Palliativmedizin gekommen?
Oh, ich bin überhaupt zur Medizin gekommen als Erbkrankheit.
Man kennt's.
Groß geworden im Hausarzthaus mit der Praxis direkt hinterm Wohnhaus. Und in Zeiten, wo es noch keinen ärztlichen Notdienst gab, sondern wo dann die Mama 24 Stunden, 7 Tage die Woche zur Verfügung stand, ganz praktisch mit dem Papa unten im Haus, mit der Apotheke. Und ich bin in dieser Praxis groß geworden und habe nie was anderes machen wollen als Medizin. Und wollte ursprünglich Hausärztin werden, aber irgendwann so in meiner internistischen Weiterbildung habe ich dann gemerkt, oh, so Einzelkämpfer da sein ist nicht meins. Und habe dann viel in der Notaufnahme gearbeitet, viel auf der Intensivstation gearbeitet. Ich habe meinen Schwerpunkt eigentlich in der Endoskopie gehabt. Aber irgendwann war so der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ganz viel Gerätemedizin und wir können ganz viel machen, aber der Mensch bleibt ja dabei manchmal auf der Strecke. Ja, und dann war das ja so gerade auch in den Anfangsphasen, wo es so anfing mit Patientenverfügungen, dass man denen tatsächlich einen Schwerpunkt eingeräumt hat und auch eine juristische Handhabe eingeräumt hat. Und wo ich dann tatsächlich manchmal mich sehr unbewaffnet gefühlt habe im Umgang mit Sterbenden. Mhm. Ja, also mittlerweile ist das, glaube ich, anders, weil ja Palliativmedizin auch im Studiumcurriculum schon vorkommt. Aber als ich in der Inneren angefangen habe, war das noch so, dass jeder Tote im Prinzip ein Gegentor gewesen ist und ein Punkt für die gegnerische Mannschaft. Und also wenn eins feststeht, wir können dem Tod nicht entgehen.
Mhm.
Ja, und ich habe noch die Zeiten kennengelernt, wo die Leute zum Sterben teilweise ins Bad geschoben worden sind und bitte nicht im vollen Zimmer und Angehörige dürfen gar nicht dabei sein und fand das extrem unmenschlich. Und irgendwann stand ich in so einem Nachtdienst in der Notaufnahme und habe eine Patientin mit einem fortgeschrittenen Bronchialkarzinom gekriegt, auf dem letzten Loch pfeifend, um Luft ringend, wo die Notärztin dann gesagt hat, ja, eigentlich müssen wir jetzt intubieren. Und da habe ich dann gesagt, nee.
Ja. Mhm. Ja. Muss man sich erstmal trauen, muss man auch sagen. Ne?
Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, also da muss noch mehr sein. Und dann habe ich erst angefangen, mich persönlich so mit dem Thema Sterben, Tod und sowas auseinanderzusetzen. Und hab dann festgestellt, wenn man sich mal, also Überstunden haben wir ja alle nie im Leben, im Arbeitsleben gemacht, wenn man sich tatsächlich mal die Zeit nimmt, um einen Sterbenden auch zu begleiten und sei es nur, dass man ihm einfach die Angst des einsamen Verreckens nimmt, ja, wie viel einem das zurückgeben kann. Mhm. Ja, und dass das wirklich eine sinnstiftende Aufgabe ist.
Ja.
Und so kam ich letzten Endes zur Geriatrie, weil auch das sehr sinnstiftend ist. Und eng verknüpft mit der Geriatrie ist die Palliativmedizin.
Mhm, das stimmt.
Und auch überhaupt in der Inneren.
Ja. Aber das finde ich ein sehr schönes Bild eigentlich, was du gerade gezeichnet hast mit dem Gegentor. Ich glaube, das sind viele Abteilungen, die immer den Tod eines Patienten als Schande hinnehmen, eigentlich mehr oder weniger. Also gerade, glaube ich, auch in der Chirurgie, wo wir immer waren, war das natürlich ein absolutes No-Go. Ja,
kann ich mich dran erinnern.
Deswegen schön, dass die Palliativmedizin ja wächst, muss man sagen, auch Gott sei Dank. Dass das Interesse ja, glaube ich, auch von vielen immer mehr da ist. Und man dahingehend auch einfach sich weiterentwickelt, ne? Weil ich glaube nach wie vor, es machen viel zu wenige, die sich mal wirklich trauen, okay, es kann nicht immer nur die Heilung geben, es kann auch sicherlich andere Mittel und Wege geben, den Menschen zu unterstützen. Ne?
Ja, also auch gerade wenn man sich auch als internistischer Assistent, so als Jungassistent in der Notaufnahme, ne, die erste Handlung, die man automatisch macht, ich lege eine Infusion und lasse noch ein bisschen Volumen reinlaufen, ja. Wenn man sich mal so ein bisschen mit dem auseinandersetzt, was so im Sterbeprozess passiert und mit Endorphinausschüttung und dass man im Prinzip dem Patienten die Möglichkeit nimmt, sich selber unter Drogen zu setzen, um entspannt sterben zu können, wenn ich da noch eine Infusion reinhaue, muss man halt auch manchmal als Assistenzarzt in der inneren oder in jeder Notaufnahme sagen können, also erstens hätte man den Herrn oder die Dame vielleicht besser im Pflegeheim oder zu Hause gelassen. Sterbende ja. muss man nicht ins Krankenhaus bringen. Und nee, ich hänge da jetzt keine Infos. Mhm.
Was, also wir haben jetzt vorab ja schon erklärt in schulmedizinischen Fachjargon, wie wir ihn gerne benutzen, auch à la Schei-Rembel, was Hospiz und Palliativmedizin bedeuten. Vielleicht in deinen eigenen Worten mal, was ist Palliativmedizin?
Also die Palliativmedizin ist das medizinische Wissen, und mit medizinischem Wissen meine ich jetzt auch das pflegerische Wissen und das therapeutische Wissen, was sich mit Menschen, die mit lebenszeitverkürzenden Erkrankungen konfrontiert sind und daraus Symptome haben, damit beschäftigt. Ja? Und der Hospizgedanke ist ja eigentlich, dass man Menschen am Lebensende, die zu Hause nicht mehr ausreichend versorgt werden können, umsorgt. Ja, das ist so, also das eine ist so mehr der medizinische Ast und das andere ist so das Umsorgen und Versorgen, wobei die natürlich auch mittlerweile ein immenses pflegerisches Wissen einfach haben. Der medizinische Teil, der stationäre Teil ist eigentlich immer am Krankenhaus angesiedelt, während das Hospiz im Hausarztsystem versorgt wird. Bei manchen Patienten, wenn der Hausarzt sagt, das überschreitet jetzt meine Kompetenz, ein ambulantes Palliativteam noch mit einbezogen wird. Aber das ist, glaube ich, der Hauptunterschied. Eine Palliativstation hat immer eine 24-Stunden ärztliche klinische Betreuung und das Hospiz ist im Hausarztteam versorgt. Hauptunterschied.
Ja. Wenn jetzt ein Mensch zu dir kommt, der auf die Palliativstation kommt, ich weiß nicht, mir ist es zum Beispiel persönlich immer so gegangen, häufig auch, wenn man das Thema angesprochen hatte, was halten Sie davon, vielleicht mal auf unsere Palliativstation aufgenommen werden, raus aus diesem stressigen Krankenhausalltag in der inneren Medizin zum Beispiel, wo man im Dreibettzimmer liegt oder ja wahrscheinlich noch alle anderen Patienten und Patienten um sich darum fünfmal kennenlernt. Was sagst du denen immer, wenn die sagen, naja, da gehe ich ja nur hin, wenn ich sterben soll?
Also das ist natürlich ein Punkt, der eigentlich mit fast jedem Patienten oder vor allen Dingen auch jedem Angehörigen Thema kommt. Oh Gott, ist es jetzt soweit? Muss ich jetzt sterben? Ja. Und ich sage dann immer, dass Palliativstation nicht heißt, dass man zum Sterben zu uns kommt. Wir wehren uns eigentlich vehement dagegen, dass wir eine Sterbestation sind. Ja. Sondern zu uns kommen Patienten, die eine lebenszeitverkürzende oder eine chronische Erkrankung haben, die mit einer hohen Symptomlast einhergeht und wo es darum geht, diese Symptome so einzustellen, dass die Lebensqualität verbessert wird. Ja? Oft mit dem Ziel, die Patienten auch wieder nach Hause entlassen zu können oder wenn das nicht geht, aus welchen Gründen auch immer, dann eben die Weiterversorgung zu klären. Und das kann im Hospiz sein, das kann aber auch sein, dass der Patient in eine Pflegeeinrichtung geht von uns. Das muss man dann individuell besprechen.
Ja, das stimmt. Also, und vor allem, vielleicht kann man das auch sagen, das ist ja nicht nur für Menschen da, die jetzt eine Krebserkrankung haben. Ne? Du hast ja gerade schon angerissen.
Nein, das sind auch Patienten mit chronischen Lebererkrankungen, Herzerkrankungen, neurologische Erkrankungen, also zum Beispiel auch Patienten mit Demenz. Mhm. Ja. ALS-Patienten, Parkinson-Patienten, also ein ganz breites Spektrum. Also auch ganz viele chronische Erkrankungen. Ja,
aber auch spannend, ne? Da muss man ja wirklich auch breit aufgestellt sein, je nachdem, wo man herkommt als Palliativmediziner. Da begegnen immer wirklich Krankheiten aus sämtlichen Fachdisziplinen der Medizin, muss man sagen. Ne?
Ja, aber der große Vorteil ist, dass wir ja nicht das Rad neu erfinden müssen. Die Patienten sind ja eigentlich alle schon Monate und Jahre lang durch eine Diagnostik durchgenudelt worden. Die kommen ja schon mit einer Diagnose und mit im Regelfall einer Therapie der Grunderkrankung, sondern bei uns geht es ja darum, im Regelfall die Symptome zu behandeln. Und das ist im Regelfall unabhängig davon, ob ich jetzt einen Patienten mit einer ALS und Luftnot habe oder ob ich einen Patienten mit einer Herzinsuffizienz und Luftnot habe, ähnliche Therapiestrategien, die ich verfolge.
Ja.
Ja, das ist, macht das Ganze dann wieder ein bisschen einfacher, aber das Spektrum ist groß und spannend.
Mhm. Und wie läuft es bei euch dann auch Station ab? Also wir haben eben ja schon gesehen, ihr habt ein Klavier auch bei euch im Aufenthaltsraum zum Beispiel, ihr bietet ja Musiktherapie auch an zum Beispiel. Sind es Angebote, die häufig genutzt werden dann auch von den Patientinnen oder?
Ja. Also es ist prinzipiell so, dass wir erstmal die Patienten in ihren Zimmern aussuchen. Wir versuchen nach Möglichkeit, den Patienten eine Einzelunterkunft zu geben, je nachdem, wie die Nachfrage das auch hergibt, ja, und wie es der Allgemeinzustand der Patienten ermöglicht. Und dann gehen die Therapeuten immer wieder zu den Patienten hin und entweder haben die Lust, das Angebot anzunehmen oder eben auch nicht. Ja, und das kann auch mal so sein, das entscheiden die Patienten oder auch die Angehörigen selber, weil die Therapeuten sind nicht nur für die Patienten da, sondern auch für die Angehörigen.
Und was mich nochmal interessieren würde, ist, wie lange ist dann so ein Aufenthalt im also kann man das vielleicht überhaupt sagen?
Wir haben Aufenthalt von wenigen Stunden
ja, gut.
Bis zu mehreren Wochen.
Ja.
Je nachdem, wie das so ist. Du hast halt auch manchmal wirklich komplikative Verläufe. Ja. Wo dann prinzipiell einzeln therapierbare Episoden, was weiß ich, Patient kommt mit einem, hat eine maligne Grunderkrankung, hat dann eine Lungenentzündung, die wird behandelt mit einem Antibiotikum, dann kriegt er Clostridien, dann werden die Clostridien behandelt. Ja, also das ist im Prinzip nicht anders als auf anderen Stationen auch.
Ja.
Und dann wird aber jedes Mal neu entschieden, wo ist das Limit des Patienten?
Ja.
Ja, weil das entscheiden ja ganz oft nicht wir, sondern wir sind da ja in enger Abstimmung mit den Patienten und auch mit den Angehörigen.
Ja.
Ja, oder wir haben jetzt auch oft Patienten, die sagen, also eine Runde Antibiotikagabe versuche ich noch und oder wo wir sagen, wir versuchen das jetzt mal, wo man dann aber auch sagt, also ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt Infektwerte sind, die durch eine Entzündungsreaktion kommen, sondern die möglicherweise auch durch den Tumor an sich kommen oder durch einen Tumorzerfall. Und ich glaube nicht, dass wir mit einem Antibiotikum eine Verbesserung der Lebensqualität
haben. Nee, das glaube ich auch nicht.
Ja. Aber ich finde das ja schon, also jetzt haben wir schon sehr viel über die Palliativstation gehört. Ich meine, wir haben enorme Unterschiede, schon allein, dass vielen ermöglicht wird, dann auch ein Einzelzimmer vielleicht zu haben. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, auch die Möglichkeit, dass man Angehörige mit aufnimmt zum Beispiel, dass wir ja ein ganz anderes Therapieangebot auch haben, ne? Physiotherapie, Musiktherapie, Kunsttherapie.
Mhm.
Ne? Also ich meine, Dinge, die es einfach nicht gibt auf Normalstationen. Auch ich glaube, man hat, so wie ich es jetzt raushöre, so einen viel engeren Entscheidungsfindungskontakt, kann man das so sagen? Also, dass sich einfach Arzt und Patient unter Umständen auch viel mehr zusammen auf die gemeinsame Therapie fokussieren, natürlich, als wieder dieses, ja, wir entscheiden jetzt, es gibt ein Antibiotikum, wir entscheiden jetzt, es gibt das und das. Also, ich finde, das ist schon ein enormer Unterschied jetzt im Vergleich zu der Normalstation. Und das ist viel mehr als immer dieses, was ich früher immer nur gesagt habe, so, ja, gehen Sie da mal hin, da werden Sie ganz gut aufgepäppelt. ich glaube, das geht deutlich darüber hinaus, ne? Also,
ja. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass wir eine wesentlich ausgedehntere Visite haben und wenn die Station proppenvoll ist mit 7 Patienten,
ja,
dann ist der Arzt auch tatsächlich den ganzen Tag mit den Patienten und mit den Angehörigen beschäftigt.
Ja.
Das klingt völlig irre für jemanden, der aus der akuten Inneren oder aus der Chirurgie kommt, dass du dich mit 7 Patienten den ganzen Tag beschäftigen kannst. Aber der Arzt ist halt in dem Fall nicht nur derjenige, der die Therapien festlegt, sondern der auch die Therapien abstimmt. Und ganz viel gehört ja auch zur Krankheitsverarbeitung mit dazu. Und du bist damit beschäftigt, dich mit den Therapeuten abzustimmen, dich ganz eng mit deiner Pflege abzustimmen, weil ohne die Pflege könnten wir palliativmedizinisch überhaupt nicht arbeiten. Ja. Das wird ja auch gerne mal belächelt, die Palliativpflege, ja, also außer Stirn abtupfen und sowas, das machen die ja gar nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, also auch die Palliativpflege hat einen ganz immensen Auftrag in Sachen Krankheitsverarbeitung, Begleitung im Sterbeprozess, auch die Aromatherapie oder Wickel und Auflagen sind ein ganz großer Bereich in der Palliativmedizin. der nochmal einen ganz anderen Zugang zu dem Patienten hat und wo ich manchmal sage, naja, manchmal ist vielleicht auch tatsächlich ein warmer oder ein kalter Wickel zielführender, als wenn ich jetzt noch das 20. und das 21. Medikament
aufnehme. Klar.
Weniger ist mehr.
Ja, und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich sehr sinnstiftend sogar für die Pflege ist, weil das ja gerade auch...
Es ist Pflege.
Ja, ja genau, also weil es ist wirklich Pflege und das, was ja häufig kritisiert wird, sage ich mal, im normalen Krankenhausalltag von der Pflege, ist ja das, was wir machen, ist nur hier einfach den Laden am Laufen halten und hetzen von A nach B und heute ist wieder jemand krank und wir müssen irgendwie die doppelte Patientenzahl versorgen und hast du ja zumindest in Anführungszeichen natürlich auch viel, sehr, sehr viel zu tun, aber hast auch die Möglichkeit, dir vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit zu nehmen dann, um halt richtig Pflege zu machen.
Ja.
Vielleicht dazu auch noch eine Nachfrage. Und zwar, wir haben ja auch schon über die Weiterbildung gesprochen zur Palliativmedizin für die Ärzte. Kann man sich auch als Pflege dazu, Pflegerin oder Pfleger weiterbilden?
Zertifizierungskurse, Zertifizierungskurse, Palliativcare Fachkraft.
Hm.
Ja. Da weiß ich aber gar nicht genau. Ich glaube, das geht über ein Jahr, dass du arbeitsbegleitend Kurse hast. Ich glaube, das sind Wochenabschnitte, wo du da Unterricht hast. Also da lernst du wirklich nochmal ganz viel, auch gerade auch was Selfcare und sowas angeht, weil die Arbeit auf der Palliativmedizin, egal ob ambulant oder stationär, das ist halt auch echt ein Brett.
Klar, natürlich, klar. Mhm. Ja.
Das glaube ich auch.
Und es ist auch nicht jeder dafür geeignet.
Nee, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass es bestimmt den einen oder anderen gibt, der dann sagt, nee, das ist, ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt oder ich war doch nicht so drauf vorbereitet, vielleicht wie intensiv halt diese auch, Momente dann auch sind.
Oder wo du halt auch einfach privat dann sich Dinge ändern und du vielleicht auch selbst mit einem Todesfall in der Familie zu kämpfen hast.
Nochmal, um auf den Punkt davor zurückzukommen, hast du denn das Gefühl, es herrscht genug Aufklärung über Palliativmedizin? Also vielleicht auch gerade unter unseren eigenen Kollegen, ne? Jetzt in einem Krankenhaus, wo es eine Palliativstation gibt, wahrscheinlich schon eher, aber also mir ging es eher so, dass wenigstens Berührungspunkte, man kannte dieses Feld irgendwie, ne, und dass man da irgendwie vielleicht noch andere Schmerzmittel verteilt, ja, aber hast du das Gefühl, dass auch, wenn ihr Anfragen vielleicht bekommt für eure Station, dass da so das richtige Bild herrscht?
Nein. Ja, also klar, wir haben hier einen ganz großen Standortvorteil. Wir werden aber auch ganz oft im Prinzip als Sterbestation angefragt, auch teilweise von externen Krankenhäusern, ja, wo dann man mit Kollegen im Vorfeld telefoniert, die dir den Patienten anders schildern, als er dann tatsächlich ist. Und ich finde, es ist nichts gemeiner, als einen sterbenden Patienten noch quer durch die Weltgeschichte zu
machen. Mhm, klar.
Ja, also das muss nicht sein. Oder dass man dann Patienten auf die Palliativstation bekommt, die noch gar nicht aufgeklärt sind über ihre Diagnose und dass sie Palliativpatienten sind. Oder wo manche Kollegen halt auch einfach gern die Verantwortung für irgendwelche ethischen Entscheidungen abdrücken wollen. Ja, und das finde ich dann immer nicht so prickelnd. Klar, du hast immer mal Patienten, die, weil zu Hause überhaupt nicht mehr geht, dann in der Notaufnahme landen oder weil sie halt zusätzlich noch irgendwas anderes haben, wo wir dann sagen, naja, also bevor sie jetzt in der Notaufnahme sterben, wir haben hier oben ein freies Zimmer, schiebt den Patienten hoch, was für das Team aber auch extrem belastend ist.
Klar, weil
aber da denke ich mir, mehr wäre manchmal doch noch wünschenswert an Wissen und an Ausbildung.
Aber ich glaube, das sind dann auch immer so Gespräche, die halt, egal wie, ob man Arzt ist oder nicht, das vermeiden die Leute einfach, wenn es irgendwie geht, nicht über diese auch schwerwiegenden Diagnosen zu sprechen, egal ob es jetzt onkologisch ist oder nicht. Ich finde es eigentlich auch immer, also ich meine, ich habe das jetzt nicht so oft in meinem Alltag, aber ich finde, es gehört sich auch einfach und die Leute sind eigentlich auch immer dankbar. Ich habe nie das Gefühl gehabt, egal über was für eine Diagnose ich mit den Patientinnen und Patienten gesprochen habe, dass sie nicht dankbar gewesen sind, wenn man einfach die Wahrheit gesagt hat am Ende des Tages über das Krankheitsbild, weil ich kann natürlich nicht beurteilen, was es vielleicht für Möglichkeiten noch gibt und auch überhaupt nicht über den Sterbeprozess jetzt in dem Sinne aufklären. Aber ich kann sagen, es gibt eine Erkrankung, die ist vielleicht terminal irgendwann für sie das Verlassen dieser Welt bedeuten wird und das auch ganz klar so sagen. Aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeit, sie auf dem Weg zu begleiten und sowas. Und ich finde es ja auch gerade da stelle ich mir auch oder sehe ich auch, glaube ich, einen großen sinnstiftenden Effekt der Palliativmedizin, weil ich glaube, dass auch viele Leute, die vielleicht gerade durch so eine Diagnose oder durch den Verlauf einer chronischen Erkrankung dann auch vielleicht niedergeschlagen sind, dann doch nochmal vielleicht ein bisschen den zweiten Wind kriegen oder den, sag ich mal, zweiten Frühling auf der Palliativstation. Also das kann ich mir schon gut vorstellen.
Also was ja tatsächlich ein ganz großes Thema ist, das ist, dass egal, ob das jetzt internistisch-neurologische oder chirurgische Kollegen sind, das ist so dieses Thema, ja, also sie sind jetzt austherapiert und ich kann nichts mehr für sie tun.
Ja.
Da ist die Tür, bitte gucken Sie, wie sie klarkommen. Ja, und dieses sich alleingelassen fühlen und auch nicht vorbereitet werden auf das, was könnte denn da eventuell auf mich zukommen, auch als Angehöriger. Was bedeutet das denn, wenn an der Grunderkrankung nichts mehr zu behandeln ist? Ja, auch wie ist so ein ungefähres zeitliches Fenster? Also wir haben alle gelernt im Studium, man legt sich bloß nicht fest.
Ja. No.
Ja, aber man kann ja schon sagen, also ich gehe jetzt von einem limitzeitlichen Fenster von Wochen bis Monate oder von Stunden bis Tage aus. Ja. Einfach, weil es ja auch immer noch, also nicht nur alte Menschen sterben, sondern es sterben ja auch junge Menschen mit kleinen Kindern und Familie, die vielleicht auch wirklich noch Dinge zu regeln haben,
ja.
Damit die einfach auch die Möglichkeit dazu kriegen. Ja, und das, was so das Aufleben häufig auf der Palliativstation nochmal ist, das ist, dass wir zum einen die Möglichkeit geben, dass wir auch den Raum geben, Gefühle zuzulassen. Ja, es wird auf kaum einer Station bald so viel gelacht und so viel geweint wie auf der Palliativstation, ja. Weil das einfach ein extremes Wechselbad der Gefühle ist. Und ich glaube, jeder, der auch schon mal einen Trauerfall in der Familie weiß, wie es auf so einem Leichenschmaus zugeht,
wo
sich alle scheckig lachen über irgendwelche Anekdoten. Und genau das passiert ja auf der Palliativstation im Endeffekt auch. Ja, also das ist ja eine vorweggenommene Trauerreaktion. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Unterschied ist, ja, dass man den Leuten einfach das Gefühl gibt, also es könnte sein, dass Schmerzen wie auch immer kommen, aber wir lassen dich damit nicht alleine.
Ja.
Und das ist der Punkt, wo ich sage, man müsste mit Palliativmedizin viel früher reingehen, auch um das Stigma, oh, jetzt ist es soweit, ich muss sterben, einfach
loszulassen. Ja, klar.
Oder auch für die Verarbeitung einfach von Patienten oder Angehörigen auch, ne, sich einfach mal mit Situationen auseinanderzusetzen und auch die Angst zu nehmen einfach.
Ja, weil auch die Psychoonkologie, also auch wenn es gut ist, dass große Darmzentren und sowas Psychoonkologen haben, aber die gehen ja im Regelfall auch nur zu den Patienten und beziehen selten die Familien oder die Angehörigen mit ein. Und was immer ein ganz großes Thema ist, ist, wenn Kinder da sind, ist, oh Gott, man muss die Kinder vom Sterbebett oder von dem Toten dann fernhalten. Man muss es altersentsprechend rumbiegen. Und manchmal ist, also gerade auch bei kleinen Kindern, so mit 2 Jahren, 3 Jahren, ist das Begreifen, also wirklich das Anfassen, ein ganz wichtiger Punkt, um zu verstehen, nicht mehr die Mama oder nicht mehr der Papa, nicht die Oma, das ist eine Hülle, die da liegt. Aber das sind natürlich dann auch die Sachen, die ja auch für uns nicht immer einfach sind,
klar,
eine Begleitung zu machen.
Ja. Ich glaube, mit dem Tod ist es einfach generell, setzt sich halt keiner gern auseinander. Es ist einfach leider, wie es ist. Und ich glaube aber, wir in der Medizin müssen halt viel mehr die Verantwortung dafür übernehmen, dass es halt leider Gottes einfach dazugehört.
Die Gesellschaft muss dafür mehr Verantwortung übernehmen. Ne?
Auch,
also mittlerweile spricht jeder über Hausgeburten und dass man Hausgeburten wieder normalisieren sollte. Aber ich finde, genauso normal sollte es sein, dass man zu Hause sterben kann.
Schönes Beispiel, ja. Das stimmt. Vielleicht eine Frage noch zum Schluss, weil ich denke, das kommt bei dir genauso häufig vor, wie es vielleicht auch bei uns schon mal der Fall war, dass wenn man eben eine schlechte Diagnose überbringt und vielleicht auch ein Mensch, der sowieso schon nicht die besten Ressourcen mehr hat und ein gewisses Alter erreicht hat, da kommt dann häufig mal die Frage auch nach der Spritze, die den Tod bringt. Wie gehst du mit solchen Aussagen um und was sagst du den Patienten, wenn jemand gleich zu dir kommt und sagt, ich möchte das alles nicht, ich will ja eigentlich nur sterben, bitte hilf mir dabei?
Ich frage erstmal, was der Grund ist. Ja, also nur weil einer mit einer negativen Diagnose konfrontiert ist, heißt das ja jetzt nicht, dass er sofort und deshalb daran sterben muss. Ja, ich meine, der kann auch bei seiner Hausarztpraxis rauslaufen, vom Auto überfahren werden und stirbt gar nicht an seiner Erkrankung. Ja? Mhm. Und dann muss man natürlich versuchen, rauszufinden, was die Ursache ist, dass er diesen Wunsch hat. Ja? Und ganz oft sind das ja Ängste, Angst vorm Sterben, es ist Angst davor, mit Luftnot, mit Schmerzen oder sowas alleine gelassen zu sein. Und da können wir ja tatsächlich ganz, ganz, ganz viel machen. Und das ist natürlich dann so, dass man das so ein bisschen rauskitzeln muss. Und wir haben ganz oft zum Beispiel Patienten, die mit Luftnot zu kämpfen haben, denen ich von vornherein sage, also ich kann ihnen nicht das Medikament geben, das sie jetzt umbringt, ja, weil das wäre ja noch nicht mal Suizidassistenz, sondern das wäre Tötung auf Verlangen. Ja, das geht nicht.
Das wissen wir.
Haben wir noch nie gemacht.
Aber was man denen halt immer sagen kann, ist, wir haben ein ganz breites Spektrum an Medikamenten, die wir geben können. Und ich kann ihnen versprechen, bevor sie bei vollem Bewusstsein ersticken, legen wir sie schlafen und sie gehen schlafend in den Tod.
Ja.
Also eine palliative Sedierungstherapie als im Prinzip Ultima Ratio, wenn alle anderen Möglichkeiten versagen oder nicht in einem adäquaten Zeitfenster eine Linderung versprechen. Ja. Aber natürlich ist Suizidassistenz immer wieder ein Thema, mit dem wir konfrontiert werden und was ganz, ganz schwierig ist. Weil das halt auch ein ganz, ganz schmaler Grat ist.
Klar.
Und hast du schon erlebt, dass dann auch Patienten sich aus eurer Behandlung zum Beispiel den Weg dann gesucht haben, so der Klassiker, ich gehe jetzt in die Schweiz und das dann halt auch gemacht
haben? Also wir hatten das tatsächlich, die Patienten, die bei uns stationär sind, da hatten wir das noch nicht. Mhm. Aber wir hatten Patienten, die im ambulanten Palliativteam, die sich ohne, dass das ambulante Palliativteam das wusste, im Prinzip in die Schweiz absentiert haben und was eine unheimliche psychische Belastung krass gewesen ist.
Ja. Ja, für die Mitarbeiter.
Für die Mitarbeiter.
Ja, natürlich. Ja. Also, ja, das finde ich auch extrem, muss ich sagen.
Vor allem, wenn man jemanden auch wahrscheinlich eine lange Zeit begleitet hat unter Umständen und dann so getäuscht zu werden.
Ja, dann wurden die Symptome so eingestellt, dass derjenige einigermaßen reisefit gewesen ist. Klar. Und dann war die letzte Reise halt die in die Schweiz.
Ja.
Und ist es schon mal auch, also hast du schon mal was gehört von assistierten Suiziden hier in Deutschland?
Ja.
Ja.
Also es ist ja so, dass das eigentlich gar kein neuer Hut ist mit der Suizidassistenz. Das ist ja schon ein Thema, was ganz lange im Prinzip, seitdem der Suizid oder der Suizidversuch nicht mehr strafbar ist, Thema ist. Und zwar mit dem Hintergrund, dass ja, wenn eine Handlung an sich nicht strafbar ist, kann auch die Unterstützung dabei nicht strafbar sein. Und derjenige, der die Handlung, also den Selbstmord ausübt, ist ja dann immer noch der aktive Part.
Genau.
Ja.
Ja.
Und ich finde, dass tatsächlich jeder ein Recht darauf hat, seinem Leben selbstbestimmt ein Ende zu setzen. Ja, weil es nicht meine Aufgabe als Palliativmedizinerin ist, zu sagen, du darfst und du darfst nicht.
Ja.
Ja, ist halt natürlich gerade mit psychischen Erkrankungen und so auch immer ein heikles Thema. Mhm. Deshalb ist es auch so, dass wir, wenn wir eine palliative Sedierungstherapie einleiten, die immer im Vier-Augen-Prinzip einleiten, ja, einfach auch um uns da so ein bisschen abzusichern, klar, wo ein weiterer Facharzt mit in die Entscheidungsfindung und die Familie mit involviert ist und der Patient natürlich, wann das noch geht. Und es gibt natürlich auch hier in Deutschland jetzt gerade seit das Bundesverfassungsgericht das Urteil aufgehoben hat, dass die gewerbsmäßige Sterbehilfe verboten ist. Ja, ist da ja ganz viel im Umschwang und was ich halt, ich persönlich dabei tatsächlich dramatisch finde, ist, dass diese geschäftsmäßige Suizidassistenz tatsächlich nur denjenigen zur Verfügung steht, die entsprechend die Kohle haben.
Das ist das Schlimme.
Das ist nämlich richtig, richtig teuer. Also ich glaube, unter 4.000, 5.000 Euro und entsprechenden Vorlaufsfristen.
Ja, ja, das musst du ja. Mitglied sein erstmal und sowas. Ja. Ja, ja.
Geht da gar nichts.
Mhm. Ja. Also ich finde, wir haben jetzt einen guten Einblick in die Palliativmedizin bekommen und man merkt schon, ne, dass hier die Lebensqualität und auch die Würde des Menschen einfach sehr im Mittelpunkt steht und das auch für ja guten adäquaten Preis klingt jetzt ein bisschen makaber wahrscheinlich, ne, aber dass es halt Mittel und Wege einfach gibt in einer prekären Situation, in lebensverkürzenden Krankheitswellen, gut damit umgehen zu können und auch damit leben zu können, muss man sagen, und nicht gleich immer sich den Tod herbeisehen zu müssen. Ich glaube, wir konnten viele Fragen klären, die wir uns vorgenommen hatten. Haben Sie noch irgendwas, was Sie vielleicht unseren Hörern mitgeben wollen oder
Verbesserungsvorschlag für den Alltag?
Genau, ja.
Da sind wir immer groß dabei. Wir wollen ja mal einfache Vorschläge geben, jetzt nicht neue Gesetze erfinden,
das ist nicht Thema, aber ja. Was ich jedem raten kann, also es ist ja für jeden, der einen Führerschein macht, gesetzlich verpflichtend, einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen. Ja. Wird von Hospizvereinen und von vielen Kirchen werden Letzte-Hilfe-Kurse angeboten.
Oh, das finde ich gut.
Das sind Kurse, die jedem freistehen zu machen, wie gehe ich mit Menschen in ihrer letzten Phase, egal ob das Oma, Opa oder ob das jüngere Menschen sind, wie kann ich mit denen umgehen? Wo man ganz viel auch über den Sterbeprozess einfach lernt. Und das kann ich jedem, gerade wenn man nie die Möglichkeit hatte, jemanden zu Hause eine Sterbebegleitung zu machen und plötzlich damit konfrontiert ist, da mal so einen Kurs zu machen und das auch für sich selber mitzunehmen. Man wächst da dran einfach. Ja.
Super. Das ist noch ein guter Tipp. Finde ich auch für mich persönlich.
Ins Hausaufgabenheft für uns. Ja.
Ich auch.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja.
Gut, dann bedanken wir uns, oder Julia?
Ja.
Vielen Dank fürs Interview.
Für
und
die Zeit.
Danke.
Vielleicht bis zum nächsten Mal.
Genau.
Tschüss.
So, das war doch ein wirklich richtig, richtig gutes Interview. Vielen, vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle. Also echt nochmal ein paar schwarze Löcher gestoppt worden, finde ich, bei mir.
Und am Ende auch nochmal echt ein super Verbesserungsvorschlag. Das habe ich ja auch direkt nochmal nachgeguckt, muss ich sagen, liebe Julia. Aber da gehen wir, glaube ich, gleich ganz am Ende nochmal bei unseren Tipps ein. Und vielleicht leiten wir davon sogar dann nochmal eine kleine Hausaufgabe ab.
So sieht's aus. Also, wir haben ja vielleicht den ein oder anderen Mythos über das Thema Palliativmedizin heute aufdecken können. Wir haben, glaube ich, nochmal ganz gut auseinanderklamüsert, was der Unterschied ist, vor allem zwischen Hospiz und Palliativmedizin und vor allem auch die Schwierigkeiten, die einem begegnen, auch als Arzt oder Ärztin, wenn man eben auf Sterbehilfe angesprochen wird und wie man das schon strikt thematisch aufeinander trennen muss.
Ja, und ich glaube, wenn man sich anguckt, was dann die aktuelle Situation verbessern würde, dann muss man natürlich auch da wieder, wir versuchen gleich noch ein paar mehr Hands-on-Tipps zu geben, aber was muss sich natürlich verbessern, ist, damit auch der ärztliche Kollege, den die Julia an dem Podcast angesprochen hat, dem wir jetzt mal keine böse Absicht unterstellen wollen, auch frei handeln kann und Menschen vielleicht auch bei dem assistierten Suizid unterstützen kann, ist es die Frage nach der Freiverantwortlichkeit. Das muss einfach genauer definiert werden und ich glaube, da bedarf es einer Gesetzesüberarbeitung. Bis jetzt ist ja da noch nichts zustande gekommen, beziehungsweise kein Kompromiss, politisch zumindest, auf den man sich einigen konnte im Parlament. Oder hast du da noch irgendwas bei der Recherche gesehen, Julia?
Nee, also der letzte Stand war tatsächlich von 2023. Da gab es verschiedene Gesetzesentwürfe, sowohl von SPD, Grünen und auch FDP. Aber es hat dann letztendlich doch keiner geschafft, verabschiedet zu werden.
Ja. Am Ende des Tages denke ich, es gibt auf jeden Fall viel Optimierungsbedarf, wie immer. Und zwar auf der einen Seite ist natürlich immer kommunikativ. Das heißt, wir können immer besser aufklären. Das hat ja auch unsere geschätzte Interviewpartnerin, die Frau Schmotz-Kühn, heute gesagt. Man muss einfach besser darüber informieren, den Leuten, glaube ich, auch da einfach die Ängste nehmen. Dann aber auch natürlich einfach durch die, glaube ich, nötige Aufklärung schauen, dass man auch die Pflege der Menschen, die dann betroffen sind, verbessern kann und zwar, dass man auch einfach so Extremfälle vermeiden kann. Du hast hier noch ein Beispiel reingeschrieben, zum Beispiel ja von einem eigenen Notarzteinsatz.
Genau, das war letztens auch gewesen. Da war dann tatsächlich, wie wir es initial ja beschrieben hatten, ambulante Pflegeteam, ja. SAPV-Team schon ins Boot geholt worden und dann wurde in der Sterbephase doch nochmal der Notarzt alarmiert, als dann ja, das Herz stehen geblieben ist bei einer 104-jährigen Patientin, wo eigentlich alles geregelt war. Muss man, glaube ich, einfach auch sagen, irgendwann ist das Leben vorbei und das ist auch zu akzeptieren.
Ja, Das finde ich auch. Was ich auch ganz gut fand, was die Kollegin ja auch gesagt hat, ist natürlich die Verbesserung der Weiterbildung. Die muss natürlich auch vorhanden sein im Bereich der Palliativmedizin. Die hat ja auch ein bisschen off mic noch berichtet, dass es auch schwierig ist, die Leute da unterzukriegen im Krankenhaus, beziehungsweise er hatte dann auch noch ein paar ganz gute Sachen ja gesagt, was die Pflege anbelangt, was ich ja auch so nicht wusste und wo ich mir auch gesagt habe, vorstellen kann, dass das sehr erfüllend sein kann. Das, was ich hier noch dazu aufgeschrieben habe, war ein bisschen, was ich auch nicht vorher wusste, dass ja dann doch viel auch nicht onkologische Erkrankungen sind. Ich glaube, das ist auch wichtig für die PatientInnen, die betroffen sind von chronischen Erkrankungen, dass sie halt auch einen Anspruch drauf haben, wenn sie jetzt nicht einfach nur, blöd gesagt, Krebs haben. Dass es auch für die eine palliative Versorgung möglich sein kann. Und was ich auch halt immer schwierig finde und was man, glaube ich, auch verbessern kann, ist, dass einfach doch zu häufig immer noch kurative Behandlungen fortgesetzt werden, anstatt einfach frühzeitig eine palliativmedizinische Behandlung einzuleiten. Mhm. Weil das widerspricht sich auch gar nicht. Das haben wir auch im Interview gehört. Man kann ja nochmal einen Zyklus Antibiotikum machen. Man kann nochmal einen Zyklus Chemo machen, wenn das Symptomlinderung dient oder zum Ziel hat, dass Angehörige sich nochmal sehen können. Aber das halt nicht über das Maß hinaus. Das ist, glaube ich, ganz essentiell. Und ja.
Klare Kommunikation halt einfach,
genau,
auch.
Ne? Klare Kommunikation.
Einfach ehrlich sein auch, ne? Kann man sich ja an die eigene Nase auch greifen, als Arzt oder Ärztin, halt Diagnosen richtig zu kommunizieren und da halt aber auch dann direkt natürlich Behandlungsoptionen aufzuzeigen. Ja. Ne?
Und wie wir auch gesehen haben, im Zweifelsfall auch mal einen Letzte-Hilfe-Kurs machen. Den bietet nämlich zum Beispiel, das habe ich jetzt einfach nur mal kurz auf die Schnelle noch rausgesucht, der Evangelische Hospiz- und Palliativverein in Darmstadt an. Das sind 4 Module am Ende des Tages, so wie ich das nach dem Termin hier sehen kann, an 2 Nachmittagen. Also jetzt auch kein super großer Aufwand. Und das ist doch einfach eine ganz schöne Sache, um sich auch mit dem Thema, glaube ich, mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Gerade wenn man auch selber betroffen ist oder als Arzt oder Ärztin tätig ist, glaube ich, ist es auch sinnvoll, weil wir kommen alle mit dem Tod in Kontakt, ob wir es wollen oder nicht. Und ja, ich glaube, damit, Julia, haben wir zu dem Thema erstmal wieder alles gesagt, was uns jetzt in den Sinn gekommen ist. Vielen Dank für die Recherche an dieser Stelle. Ich habe es jetzt mal nicht am Anfang gesagt, sondern am Ende. Auch mal ein bisschen was anders machen. Also vielen Dank, Julia hat hier den Meilenstein ins Rollen gebracht, auch wenn das, glaube ich, kein guter Vergleich war. Aber ja, Julia, wenn du hast das letzte Wort und dann mache ich die Outro-Musik an.
Ich habe dem Ganzen nichts hinzuzufügen, lieber Felix. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Und wer noch dranbleiben will, hier das kleine Outro von uns.
Lebe glücklich, lebe froh. Jetzt kommt das AMS-Outro. Ja, liebe Julia. Und jetzt ist es wieder soweit. Und ich habe Neuigkeiten. Ich wurde auch letztens schon mal wieder darauf angesprochen. Was ist denn jetzt mit dem Vertrag mit der Uniklinik? Gehst du wieder zurück nach Frankfurt oder nicht? Wer sich noch erinnern kann vor, weiß ich nicht, 4, 5 Folgen, ist hier mal der Vertrag reingeflattert, nochmal für ein halbes Jahr. ich glaube, der war falsch adressiert. Und ich habe jetzt auch die definitive Bestätigung bekommen. Und zwar war das, glaube ich, letzte Woche, da wurde ich auf der Arbeit angerufen. Und zwar, ja, uns ist auch gefallen, wir haben einen Fehler gemacht. Sie haben einen Vertrag zugeschickt bekommen.
Nein.
Der war gar nicht für Sie. Können Sie den zurückschicken, haben Sie gefragt. Weil ich glaube, wenn ich den unterschreiben würde, der war ja unterschrieben, wäre das wahrscheinlich rechtskräftig gewesen. Dann hätte ich da anfangen können. Aber ich habe ihn schon vernichtet. Habe ich gesagt am Telefon.
Felix hat dir gerade still und heimlich gezwinkert.
Und ja, ich halte mir alle Optionen offen und ja, ich werde nicht unterschreiben, das kann ich an dieser Stelle nochmal sagen. Aber wie meine berufliche Reise weitergeht, das erfahrt ihr vielleicht in der nächsten Folge. Aber ich habe noch an der Stelle zu sagen, bevor die Julia hier noch was Kleines vorbereitet hat, ich gratuliere auch meiner lieben Schwester nochmal hier ganz offiziell im Podcast nachträglich zu ihrem 29. Geburtstag.
Ja.
Die ist ja bekanntermaßen 1996 geboren und ich bin 5 Jahre älter. Und ja, Julia, nächstes Jahr kommt die große 3. Hier wird auch nochmal gezwinkert. Und du kriegst auch gleich noch dein Geburtstagsgeschenk, aber das machen wir nicht am Mikro. Das müsst ihr uns nachsehen. Aber die Julia hat noch was vorbereitet.
Ja, ich habe apropos Geschenke noch eine Kleinigkeit für Felix. Ich hatte nämlich letzte Woche, muss ich sagen, echt ein gutes Ereignis mal wieder gehabt.
Ja.
Weil da waren wir ja hier fürs Darmstadt Echo Awards auch genau vor einer Woche. Ja, oder? Ja.
Ja.
Und was mich richtig glücklich gemacht hatte danach, da hatte ich dann auch mal wieder ein bisschen Hunger und so, ne? Das ist natürlich immer schwierig auf der Heimfahrt, ich muss noch tanken.
Klar.
Und dann bin ich einfach mal bei der Tankstelle wieder einkaufen gegangen. Also jetzt nicht einen großen Einkauf oder
was
so.
Was man halt so macht für 200 Euro.
Aber ich habe einfach mal, ich habe mir einfach mal die Zeit genommen und die Regale durchstöbert und hab's einfach mal auf mich wirken lassen, was ich ja sonst nie mache. Also sehr große Chipsauswahl.
Ja.
Da habe ich aber einen kleinen Fehlgriff leider gelandet, dann das hat mich nicht so abgeholt.
Okay.
Da hätte ich besser mal wieder die Takis genommen, aber okay.
Die sind immer sehr gut.
Dann habe ich so Sweet Chili irgendwas genommen.
Ja.
Naja. Dann bin ich beim Süßigkeitenregal kurz hängen geblieben. Dann natürlich wieder eine große Hitchler-Auswahl, die wir so gerne mögen. Da dachte ich so, naja, okay, kann ich im Felix nicht mitbringen. Ist ja nichts Neues, nichts Besonderes. Dann habe ich was entdeckt gehabt. Das wollte ich eigentlich mitbringen. Ja. Auch habe ich dann aber in der Zwischenzeit schon wieder verschenkt gehabt und auch selbst gegessen.
Sehr gut.
Hatte ich nämlich zwei Sachen gekauft.
Habe ich das Geschenk wieder weggegessen. Ja.
Kennst du noch diese, das haben wir früher auch mal gemacht. Das war so ein Tütchen und da war ein Lolli drin, der sah aus wie so ein kleiner Fuß. Und dann hast du den immer abgeleckt und reingedippt und dann war das so Brause noch dran.
Knuspern, genau.
Ja, genau. Geil. Da hatte ich nämlich erst noch überlegt, ob wir das im Podcast machen, dass ich den einfach im Mund stecke und dann, genau, und dann hört man vielleicht knuspern. Aber es war nicht so krass. Ja. Ich hatte es krass in Erinnerung. Ich weiß auch nicht, irgendwie mit 29 hört sich alles nicht mehr so an wie damals. Ja. Und dann bin ich noch an einem Regal hängen geblieben und da dachte ich mir so, damit kann ich dem Felix bestimmte Freude machen. Und das habe ich dir mitgebracht. Jetzt habe ich hier nicht das ganze Podcast-Equipment runterziehen.
Nein. So, die Julia geht gerade an ihre...
Dann dachte ich, das kannst du bestimmt doch sammeln, weil der Felix ist ja auch eine kleine Sammelmaus.
Oh, eine kleine Star Wars Sammelfigur mit von Mandalorian. Wenn ihr die Serie noch nicht kennt, könnt ihr die bei Disney Plus schauen, keine Werbung. Und zwar Mystery Minis. Da gibt es verschiedene Abbildungen, die jetzt hier drauf zu sehen sind. Zum einen der Mandalorianer mit Grogu. Dann gibt es den Moff Gideon zum Beispiel hier mit dem Darksaber, ist noch abgebildet. Wer ihn noch kennt oder... Auf der Rückseite gibt es auch noch diesen komischen Roboter, da weiß ich jetzt leider nicht mehr, wie der heißt. Man möge es mir nachsehen. Und das machen wir doch jetzt einfach mal auf. Gucken wir mal, was da drin ist.
Ja.
Jetzt bin ich leider schlecht vorbereitet. Eigentlich bin ich ja großer Star Wars-Fan, aber ich kenne leider jetzt nicht.
Dann fegst du mal wieder die Fingernägel vorher geschnitten auch noch. Es geht die Packung nicht auf.
So.
Na gut, das können wir aber auch gleich noch machen, wenn ich mein Geschenk bekomme.
So. Man soll ja sowas vielleicht eigentlich lieber verpackt lassen, ne? Sonst hat der Sammelwert ist ja weg. Aber gut, jetzt ist es zu spät. Dann darf man mir sowas nicht schenken, ne? So, also ist eine kleine Packung, die ich jetzt langsam öffne. Und ich versuche nichts kaputt zu machen, um den Wert nicht zu mindern der Figur. Und die ist nochmal extra eingeschweißt. Ne?
In schwarz. Okay.
So, und dann... Ich werde dann auch nochmal ein Foto davon posten. Oder vielleicht mache ich es als Kapitelmarke rein.
Deutlich größer, als ich dachte.
Das habe ich befürchtet, dass jetzt diese Person ziehe, weil dann kenne ich den Namen nicht.
Didim. Oh, das hat sogar einen Wackelkopf.
Ja, ich gucke jetzt kurz im Internet nach. Ich glaube, dass die Schauspielerin, die wurde nämlich dann, weil die auch so ein bisschen rechte Kommentare gemacht hat, wurde die gekickt. Und zwar ist das Cara Dune. Das ist die... eine
die auch
von
bei
den,
Dune mit?
Sag ich mal, Kollegin aus der ersten Staffel Mandalorian. Und ja, da bedanke ich mich. Vielen Dank, liebe Julia. Gerne. Dann kannst du jetzt ja nochmal auf den letzten Metern unseren Kolleginnen und Kollegen, während ich das Lied, was auch ein sehr lebensbejahendes Lied ist dieses Mal, im Hintergrund anmache. Ihr könnt jetzt ja mal alle raten, was das Lied ist. Wir sagen nicht ich sag nicht, wie das heißt und von wem das ist. Das sage ich euch beim nächsten Mal, in der nächsten Folge, weil ich habe das schon ganz vielen Arbeitskollegen vorgespielt und auch meiner Verlobten und das wussten alle nicht. Die Julia legt jetzt mal los und im Hintergrund geht das Lied an.
Also ihr Lieben, falls ihr uns noch eine Nachricht schicken wollt, dann erreicht ihr uns gerne immer über E-Mail auf messerschneidepodcast@gmail.com. Ansonsten sind wir natürlich auch immer bei Instagram zu erreichen, ams-podcast. Da haben wir auch wie jede Woche wieder interessantes Infomaterial zur aktuellen Folge. Und auch da sind wir natürlich immer postalisch zu erreichen. Wir freuen uns riesig, wenn ihr auch vielleicht heute zum ersten Mal dabei wart und noch keine Bewertung abgegeben habt über eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört. Ihr helft uns damit natürlich enorm, auch unsere Reichweite immer noch zu vergrößern und dann
euch selber was Gutes zu tun. Und dann?
Ja. Aber und schaut wirklich heute auch nochmal in die Shownotes rein. Ne? Also es waren wirklich auch interessante Reportagen, Podcasts zu dem Thema. Es wird immer mehr und auch viel, viel Aktuelles. Also ich glaube, die Hoffnung ist da, dass tatsächlich doch das Thema Palliativmedizin
präsenter wird.
Genau.
Also dann, macht's gut. Bis zum nächsten
von
Mal.
Lied
und genießt das Lied. Und ratet mal, von wem das ist.
Hast du es nicht schon gesagt?
Nein.